Wenn ich über Karfreitag nachdenke, dann muss ich sagen, freut es mich, dass wir alle in einem Land leben, in dem uns der Gesetzgeber einen Tag zugesteht, an dem wir nicht arbeiten müssen. Es gilt für uns, die wir hier sind, natürlich nicht für komplett alle, manch einer muss auch heute Dienst tun, arbeiten. Und wir haben diesen Tag frei, um eigentlich eine Sache zu tun, und zwar, um uns zu erinnern. Uns zu erinnern an eine historische Tatsache, die die Weltgeschichte, die Geschichte der Menschheit maßgeblich verändert hat. Und vielen von uns wird es bewusst sein und dennoch dürfen wir es uns neu bewusst machen. Und ich möchte es sagen, wir feiern diesen Karfreitagsgottesdienst, um uns in Erinnerung zu rufen und daran zu denken, dass Jesus Christus, vollkommen Gott und gleichzeitig vollkommen Mensch, vor etwas über 2000 Jahren in unsere Welt kam. Er lebte ein vollkommenes und sündfreies Leben und er gab es freiwillig hin. Er lebte das Leben, welches wir hätten leben sollen, und er starb den Tod, den wir hätten sterben müssen. Heute denken wir daran, dass Jesus verachtet und ausgelacht wurde. Er wurde angespuckt und geschlagen. Ihm wurde eine Dornenkrone auf den Kopf gepresst, ein Purpurmantel umgehängt, ein Schilfrohr als Zepter in seine Hand gedrückt, und er musste den Querbalken eines hölzernen Kreuzes selbst auf die Anhöhe namens Golgatha tragen. Und dann, verraten von den Juden und durch die Hand der Römer, wurde er gekreuzigt. Der Sohn Gottes erstickte elendig und entblößt den schändlichen Tod an einem hölzernen Kreuz durch die Hand von Menschen. Und die Bibel sagt, all das musste geschehen. Es musste geschehen, weil wir sündigen Menschen keine Gemeinschaft mit Gott haben können, aufgrund der Sünde. Und Gott musste also einen Weg finden, wie er die Menschheit wieder mit sich selbst versöhnen könnte. Und er tat es in Jesus. Ihr Lieben, auch heute Morgen befinden wir uns in unserer aktuellen Predigtserie. Den ganzen März über beschäftigt uns dieses Thema. Und die Serie heißt wie folgt: Jesus ist. Wir wollen auf Jesus schauen, von ihm lernen und ihn ja ein Stück weit besser verstehen, ihn, seine Sendung und seinen Dienst. Und wir haben das in den letzten Wochen immer wieder so gemacht, dass wir uns die sogenannten Ich-Bin-Worte Jesu angesehen haben. Im vierten Evangelium, im Evangelium des Johannes, finden wir sie. Dort finden wir insgesamt 7 Aussagen, die Jesus über sich selbst macht. Und er gebraucht viele Bilder, um sich dort uns vorzustellen. Und der Titel der heutigen Predigt ist ein weiteres dieser Ich-Bin-Worte, ein bekanntes. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Darüber wollen wir heute nachdenken. Wir finden es im Johannesevangelium, Kapitel 14, Vers 6. Ich kann mir diesen Vers immer sehr, sehr gut merken, weil das war das WLAN-Passwort am theologischen Seminar, an dem ich studiert habe. Ja, da muss man durch ein frommes Passwort her, und das war dieser Bibelvers. Ihr Lieben, in den letzten Wochen haben wir es immer so gemacht, dass wir den Bibeltext, den wir gemeinsam betrachten, auch gemeinsam gelesen haben. Und das möchte ich gerne mit euch auch heute Morgen tun. Deswegen lade ich dich ein, wo du gerade sitzt, komm, steh doch mal auf, lasst uns das Wort Gottes an uns wertschätzen und ehren. Das sind die Verse, die wir heute lesen möchten, und die farblich gekennzeichneten. Da lade ich euch ein, dass wir diese 2 Verse alle laut und gemeinsam sprechen. Wir lesen Johannes 14, die Verse 1 bis 6. Steigt gerne mit ein. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Wohin ich aber gehe, wisst ihr, und ihr kennt den Weg. Thomas spricht zu ihm: Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst, und wie können wir den Weg kennen? Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Herr Jesus, wir geben dir alle Ehre an diesem Morgen. Wir danken dir dafür, dass wir die Gelegenheit haben, zusammenzukommen und uns neu bewusst zu machen, was du für uns getan hast. Es ist von unschätzbarem Wert, ist das kostbarste Geschenk, das der Welt je gemacht wurde. Danke, dass wir wissen dürfen, du bist auch hier heute Morgen. Du kennst uns, du siehst uns, jeden Einzelnen von uns, und du willst uns deine Liebe neu zeigen und dich uns neu offenbaren. Ich bete darum, Herr, dass wir ein tieferes Verständnis von dem bekommen, was du für uns getan hast. Bete darum, schenk mir Gnade, dein Wort zu predigen, und jedem, der es hört, Gnade ist zu hören. Wirke unter uns durch die Kraft deines Geistes. Wir lieben dich und wir beten dich an, und deswegen sagen wir alle gemeinsam Amen, Amen. Ihr dürft gerne Platz nehmen. Ja, ich fand das spannend, das Anspiel gerade zu sehen von Benny und Martin. Ich habe es selber vorher nicht gesehen. Ich hatte das Skript bekommen und es mir mal durchgelesen. Aber in diesem Anspiel ist uns eine sehr spannende Person begegnet. Und ich glaube, dass für diese Person Barabbas dieses Wort Jesu, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, ein Stück weit zur Realität wurde. Er erlebte etwas davon. Barabbas bekam nämlich sein Leben zurück, weil Jesus seins an seiner Stelle gab. Und die Frage ist, wie kam es zu diesem Tausch zwischen den beiden? Und was wissen wir überhaupt über diesen Mann Barabbas? Wir erfahren zum Beispiel aus dem Markus-Evangelium, dass er ein Gefangener war, so wie wir es gerade auch gesehen haben. Und wir erfahren auch den Grund seiner Inhaftierung und können dann auch ableiten, welche Strafe ihn erwartete. Markus schreibt, einer der Gefangenen zu dieser Zeit war Barabbas, der bei einem Aufstand zusammen mit anderen des Mordes überführt war. In einer anderen Bibelübersetzung ist davon die Rede, dass Barabbas ein sogenannter Mitaufrührer war. So die deutsche Übersetzung, aber es gibt noch einen anderen Begriff, der dieses griechische Wort auch sehr, sehr treffend beschreibt, und zwar das Wort Terrorist. Barabbas war ein echter politischer Feind Roms, ein Aufständischer. Jesus hingegen war ein fälschlich angeklagter politischer Feind. Barabbas war ein echter Feind. Für die Römer war er ein Fanatiker, ein Terrorist und für die Juden, vielleicht für viele Juden, ein Freiheitskämpfer, dem bestimmt nicht offen, doch insgeheim so manch eine Sympathie des Volkes galt. Des Weiteren ist sein Name sehr interessant. Hier im Markus-Evangelium ist von Barabbas die Rede. An einigen Stellen im Matthäus-Evangelium, wo Barabbas erwähnt wird, finden wir einen weiteren Vornamen von Barabbas. Wenn wir hier in Deutschland den Namen Jesus hören, dann denken wir in den allermeisten Fällen an Jesus Christus, oder? Ich persönlich kenne jetzt keinen anderen. Okay? Aber in anderen Regionen der Erde ist das anders. In Südamerika zum Beispiel tragen viele Personen den Vornamen Jesus oder Jesus. Auch vor 2000 Jahren war der Name Jesus in Israel sehr gebräuchlich. Wurde dann als Jeshua oder auch als Josua ausgesprochen. Das sind so Varianten davon. Und so braucht es uns nicht zu wundern, dass Jesus während seiner Zeit auf dieser Erde eine ganze Reihe von Namensvettern hatte. Es gab noch andere Jesusse, Menschen, die diesen Namen trugen. Und einer dieser Namensvetter war eben Jesus Barabbas. An vielen Stellen, wie gesagt, wird er einfach nur Barabbas genannt, aber Matthäus verrät uns, er hieß Jesus Barabbas. Und vielleicht wird oft dieser zweite Vorname weggelassen, weil er einem Vergleich mit Jesus von Nazareth, von dem gesagt wird, er sei der Christus, in keiner Weise standhalten kann. Und übrigens darf man Barabbas nicht verwechseln mit Barnabas, okay? Denn Barnabas war einige Zeit später einer der treuen Begleiter des Apostels Paulus auf seinen Missionsreisen. Barabbas. Was bedeutet dieser Name? Sein aramäischer Name, und sein Name bedeutet ganz einfach Sohn des Vaters. Des Vaters. Bar-Abba. Barabbas, Sohn des Vaters. Und nochmal, er war ein Aufständischer, ein Terrorist und sogar ein Mörder. Zu Recht saß er dort in diesem Gefängnis. Zu Recht saß er dort und wurde verurteilt zur Todesstrafe. Zu Recht erwartete sie ihn. Doch es kam ganz, ganz anders, denn die Juden wollten lieber diesen gewalttätigen, sündigen Sohn des Vaters lebend sehen, als den wahren himmlischen Sohn des Vaters, den Sohn des himmlischen Vaters. Zurück zu der Frage, wie kam es dazu, dass das Leben dieses Mannes verschont und Jesus zum Tod am Kreuz verurteilt wurde? Es fand ein Tausch statt. Und dieser Tausch geht auf eine Gewohnheit des römischen Statthalters Pilatus zurück. Wir wollen den Text aus dem Matthäusevangelium lesen. Da heißt es, es war Brauch, dass der Statthalter, wir wissen, zu der Zeit Jesu war das Pilatus, jedes Jahr anlässlich des Passafestes einen Gefangenen freiließ, den das Volk bestimmen durfte. In diesem Jahr saß ein berüchtigter Verbrecher namens Barabbas im Gefängnis. Als die Menge sich an diesem Morgen vor dem Haus von Pilatus versammelt hatte, fragte er sie, welchen soll ich euch freilassen, Jesus Barabbas oder Jesus, den man den Christus nennt? Denn er wusste sehr wohl, dass sie Jesus nur aus Neid verhaftet hatten. Ich finde so diese letzten Verse, die wir gelesen haben, die Erzählung geht ja noch weiter, so interessant, weil wir hier sehen, dass Pilatus das Ganze durchschaut hatte. Er hatte schon gesehen und verstanden, dass die religiösen Führer von Israel Jesus nur aus Neid auslieferten. Er hatte eine höhere Zuhörerschaft, er hatte mehr Follower als sie. Er konnte Dinge tun, die sie sich nicht erklären konnten, und sie mussten ihn einfach loswerden, weil in ihren Augen war er ein Gotteslästerer. Aber nichts, was einer echten Strafe und Verurteilung würdig wäre. Pilatus sah das. Er wusste, dass es aus Neid geschah. Er wusste auch, dass Jesus unschuldig war, und er hatte eine Hoffnung. Pilatus hatte die Hoffnung, dass er den Brauch, einen Gefangenen freizugeben, wie er es Jahr für Jahr tat, dass er damit das Problem lösen könnte. Denn schließlich hat er ihm nicht irgendjemand gegenübergestellt, sondern Jesus Barabbas, den Verbrecher, den Mörder. Natürlich verdient er seine Strafe bei diesem Jesus. Nein, er verdient keine Strafe. Seine Hoffnung war, wenn ich die beiden zur Auswahl stelle, wird das Volk sagen, ja, nee, dann gib uns doch Jesus, den echten Verbrecher, den echten Freiheitskämpfer, den behalte mal, der verdient seine Strafe. Aber es kommt ganz anders. Seine Hoffnungen werden enttäuscht. Denn was geschieht? Die Priester und die Obersten des Volkes hetzen die Volksmenge auf. Sie drehen sich um, schauen das Volk an und sagen, hey, wir wollen nicht Barabbas. Doch, wir wollen Barabbas, dass er freigegeben wird. Aber Jesus, der soll gekreuzigt werden. Schreit es laut. Lasst uns Barabbas fordern, dass er freigegeben wird. Und wie mit einer Stimme schrie das Volk, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Das ist spannend. Sie wollten ihn nicht nur tot sehen. Gäbe ja auch andere Möglichkeiten, einen Menschen zu bestrafen mit dem Tode. Sie wollten ihn nicht nur tot sehen, sondern sie forderten explizit die denkbar schlimmste Form der Hinrichtung, und zwar das Kreuz. Wie groß muss der Hass auf Jesus gewesen sein? Und das ist bemerkenswert, denn gerade die Kreuzigung war eine römische Strafe, die die meisten Juden eigentlich furchtbar und abscheulich fanden. Unter normalen Umständen wäre ihnen nie in den Sinn gekommen, jemanden damit zu bestrafen. Sie haben die Römer dafür kritisiert. Was seid ihr für Monster? Was seid ihr für Menschen überhaupt, dass ihr Leute bestraft und sie ans Kreuz hängt? Aber hier, bei Jesus, da fordern sie es. Und letztendlich, wir wissen, das gab Pilatus dem Druck der Menge nach. Und er setzte ihre Forderung in die Tat um. Und ich finde es spannend und glaube, dass damals wie heute die Meinung der vielen nicht zwangsläufig die richtige ist. Damals wie heute sagt die Lautstärke nichts über den Wahrheitsgehalt aus. Denn weißt du, wie sich Jesus verhalten hat angesichts der Anklage, angesichts dieser schreienden Meute, angesichts der Forderung, dass er gekreuzigt werden soll? Die in Jesus personifizierte Wahrheit, er sagt von sich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Die in Jesus personifizierte Wahrheit selbst stand dort vor dem Statthalter und der anklagenden Volksmenge und er sprach kein einziges Wort. Die Wahrheit spricht oft mit einer leisen Stimme. Sie ist nicht immer, ich würde vermuten, selten in der Stimme der Masse, der Menge, im Geschrei zu finden. Und als die Menge Barabbas anstelle von Jesus wählte, er soll freigegeben werden, Jesus, kreuzige ihn, spiegelt das die gefallene Natur irgendwie der ganzen Menschheit wider. Denn wer von uns könnte behaupten, ich wäre besser gewesen? Ich hätte da zurechtstehen können oder ich hätte es nicht getan. Ich glaube, das können wir gar nicht sagen. Die Reaktion der Menge spiegelt uns alle in gewisser Weise wider. Und mit Blick auf das Verhalten der Volksmenge gesprochen, auch heute noch lehnen Menschen Jesus ab. Ich weiß nicht, ob du es schon mal versucht hast, mit einem Menschen über Jesus ins Gespräch zu kommen. Und ich weiß nicht, welche Erfahrung du gemacht hast. Manche, viele, lehnen Jesus auch heute noch ab. Und sie wählen stattdessen ihren eigenen Barabbas. Ihr Barabbas könnte eine andere, falsche Religion sein. Die Begierde, die Lust, irgendwelche Beziehungen, in denen man die Erfüllung seines Lebens sucht, vielleicht auch die Karriere. Es könnte der Rausch sein. Man betäubt einfach seine Sinne mit was auch immer. Egoismus oder die Annehmlichkeiten des Lebens. Alles Barabbasse, für die Menschen sich entscheiden und damit gegen Jesus. Kehren wir aber noch mal kurz zurück zu Barabbas. Ich glaube, wenn jemand wusste, was es bedeutete, dass Jesus an seiner Stelle starb, dann war es in diesem Moment vor allen Dingen er. Als Terrorist und Mörder wird er doch freigelassen, während ein Unschuldiger seinen Platz einnimmt und ans Kreuz genagelt wird. Gut möglich, dass das Kreuz, an dem Jesus hing, eigentlich für Barabbas bestimmt war. Vielleicht hatte er es schon vorher gesehen. Die Römer haben sich lustig gemacht und gesagt, Barabbas, guck mal, hier, wir schnitzen dein Kreuz, das erwartet dich. Und dann hängt letztendlich ein Unschuldiger dort. Ich möchte noch gar nicht vorgreifen, doch mit dem Wissen von Ostern lautet die Botschaft von Karfreitag für uns, so meine ich, wie folgt. Vor Pontius Pilatus nahm Jesus den Platz von Barabbas ein. Am Kreuz von Golgatha nahm Jesus auch deinen und meinen Platz ein. Der vollkommen Unschuldige stirbt für die unausweichlich Schuldigen. Und wenn Jesus von sich selbst behauptet, der Weg, die Wahrheit und das Leben zu sein, ihr Lieben, dann meint das nicht, dass er uns einen Weg zeigen wird. Er ist der Weg. Es meint nicht, dass er uns verspricht, ich werde euch eine Wahrheit lehren. Er sagt, ich bin diese Wahrheit. Jesus hat uns nicht die Geheimnisse des Lebens angeboten. Er sagte, dass er das Leben ist. All das ist allein in ihm zu finden und von ihm nicht zu trennen. Du weißt nicht, wohin du gehen sollst in deinem Leben und wohin du jetzt gerade gehst. Ich will dir sagen, Jesus ist der Weg. Du bist verwirrt, du weißt nicht, was zu denken und woran du glauben sollst. Jesus ist die Wahrheit. Du fühlst dich innerlich leer und weißt nicht, ob du so weitermachen kannst. Jesus ist das Leben. Und zu dem Zeitpunkt, als Jesus diese Worte spricht, noch einige Zeit vor seiner Passion, waren diese Worte angesichts der Ereignisse, die noch kommen würden, das Leiden, das verspottet werden, verhöhnt werden, der Weg zum Kreuz, irgendwie ein Paradoxon. Jesus, was denn für ein Weg? Welche Wahrheit und welches Leben? Der Weg Jesu, er sollte dich doch an das Kreuz führen. Du würdest von diesen neidischen Lügnern verurteilt werden und dein Körper würde schon bald leblos in einem Grab liegen. Das passt doch irgendwie nicht zusammen. Was für ein Weg, Wahrheit, Leben. Du wirst doch sterben. Man kann doch solche großen Worte nicht machen, wenn man doch weiß, dass man schon ganz bald nicht mehr unter den Lebenden sein wird. Und ja, menschlich gesprochen stimmt das. Wir erkennen hier irgendwie einen Widerspruch. Doch weißt du, aus der Perspektive Gottes, will ich dir sagen, ist immer alles möglich. Gott ist zu jeder Zeit alles möglich. Und es gäbe nichts, was ihm unmöglich wäre. Ihm ist mehr möglich, als wir mit unserem menschlichen Verstand jemals erdenken könnten. Das ist Gott. Ihm ist immer alles möglich. Und weil Jesus den Weg in den Tod eingeschlagen hat, ist er der Weg zu Gott. Weil er die Lügen nicht bestritten hat, die über ihn gesagt wurden, können wir glauben, dass er die Wahrheit selbst ist. Weil er bereit war zu sterben, wird er zum Weg der Auferstehung. Und das bedeutet für uns, er wird für uns zum Leben. Ein Theologe schrieb mal über diese Gedanken Folgendes. Er sagte, Thomas von Kempen, ohne den Weg gibt es kein Gehen. Ohne die Wahrheit gibt es kein Wissen. Ohne das Leben gibt es kein Leben. Ich bin der Weg, dem du folgen musst, die Wahrheit, an die du glauben musst, das Leben, auf das du hoffen musst. Ihr Lieben, wenn wir heute an Karfreitag uns all dies nochmal neu oder vielleicht zum allerersten Mal bewusst machen und an Jesus am Kreuz von Golgatha denken, dann ruft es sein Leiden in Erinnerung. Und gleichzeitig sind mit dem Blick auf Jesus am Kreuz, sind wir aufgefordert zu reagieren. Und ich glaube, es gibt bloß zwei Möglichkeiten, wie wir reagieren können, wenn wir Jesus Christus am Kreuz hängen sehen. Ich möchte uns eine Passage lesen aus Matthäus 27. Jesus hängt am Kreuz und die Leute, die vorübergingen, beschimpften und verhöhnten ihn weiter. So, du kannst also den Tempel zerstören und in 3 Tagen wieder aufbauen? Nun, wenn du der Sohn Gottes bist, dann rette dich doch selbst und steig vom Kreuz herab. Die obersten Priester und Schriftgelehrten und Ältesten verspotteten Jesus ebenfalls. Anderen hat er geholfen, höhnten sie, aber sich selbst kann er nicht helfen. Wenn er wirklich der König Israels ist, dann soll er doch vom Kreuz herabsteigen. Dann werden wir an ihn glauben. Er hat Gott vertraut, nun soll Gott zeigen, dass er zu ihm steht, indem er ihn verschont. Er hat ja behauptet, ich bin der Sohn Gottes. Und auch die Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt worden waren, verhöhnten ihn. Reihen wir uns bei denjenigen ein, die spotten? Vielleicht ist das aufgefallen, in dem ersten Lied, in dem wir gesungen haben, dass wir gesungen haben, wurde dieser Gedanke aufgegriffen. Ein Jude, Anfang 30, vor 2000 Jahren, behauptete vermutlich in einem Größenwahn, Gott zu sein. Gekreuzigt von den Römern, zu Recht, zu Unrecht, wer weiß das schon. Und das soll mich von meiner Schuld retten können? Was für ein Blödsinn. Oder erkennen wir an, dass in Jesus Christus Gott selbst Mensch wurde, die gesamte Strafe der Menschheit zu allen Zeiten trug und dadurch zum ultimativen Retter wurde. Es braucht keinen Retter nach ihm. Es braucht keine Tat nach ihm. Jesus hat sein Leben gegeben und es braucht nichts weiter. Nichts kann dem etwas hinzufügen und nichts kann davon etwas wegnehmen. Erkennen wir mit einem glaubenden Herzen an, dass er der eine und einzige Weg zurück zu Gott, dem Vater, ist. Ich wünschte, ich könnte dich davor bewahren, aber vermutlich wirst du es mir nicht glauben. Versuch es. Suche in den Dingen dieser Welt. Suche eifrig. Probier alles aus. Nichts wird dir die Erfüllung geben, die Jesus Christus anbietet. Die Befreiung und Rettung und die Fülle. Aber ich lade dich ein, spar dir all das und erspar dir so viel Kummer, so viel Leid und Elend und erspar dir die Tränen. Komm zu Jesus. In ihm ist es zu finden, das Leben. Ich glaube, wenn wir Christus am Kreuz sehen, sind wir vor die Wahl gestellt. Wollen wir das, was er für uns getan hat, verhöhnen oder wollen wir es annehmen? Am Kreuz kannst du Christus nur anspucken oder anbeten. Wofür entscheidest du dich? Gilt Jesus, ob mit deinen Worten oder durch deine Lebensführung, Hohn und Spott, oder gilt Jesus unsere Anbetung, weil wir erkannt haben, dass er allein der Weg, die Wahrheit und das Leben ist.